Das heißt, wir wussten ja gar nicht, wo kann man Fehler machen? Wie kann man Fehler machen? Also es ist illusorisch zu glauben, man kann zu Microsoft gehen und sagen, erzählt mir mal, wie ChatGPT entstanden ist und so weiter. Das funktioniert nicht. Das heißt, wir haben, und das ist wieder Mittelstandsdenke, den Mut gehabt zu sagen, okay, dann lass uns Schritt für Schritt das gehen. Und wenn wir sehen, wir sind nicht erfolgreich, dann machen wir was anders, auf gut Deutsch gesagt.
Dieser Podcast ist für die Menschen, die in mittelständischen Betrieben Verantwortung übernehmen wollen, die auf der Suche sind nach Ideen, wie man all die Herausforderungen meistern kann, die auf die Betriebe zukommen, um sie zukunftsfähig zu machen für diese schwierigen Aufgaben, die vor uns liegen. Wir kümmern uns in den nächsten 15 Minuten vor allen Dingen um die Themen der KMU, der kleinen und mittelgroßen Unternehmen, von Personal über Digitalisierung und all das andere. Viel Spaß dabei! Statistiken lügen nicht. Die Deutschen kennen sich mit Finanzangelegenheiten nicht gut genug aus. Da kann man sich von der KI helfen lassen, aber naja, das ist ja nun wirklich ein Geschäft, wo es auf Vertrauen ankommt. Und einfach nur irgendeine KI, die mir alle möglichen Informationen irgendwie vorbereitet, das will ja wahrscheinlich auch keiner oder nur die wenigsten. Deswegen hat die Kirion Bank ein KI-Finanzberater entwickelt. QAI heißt er. Der berät, der Fragen beantwortet und mit dem man auf vor allem auf eine smarte Art und Weise sich unterhalten kann. Und das ist auch, ein typisches Beispiel dafür, wie ein Familienunternehmen Wege zur künstlichen Intelligenz findet. Mir zugeschaltet ist jetzt der CEO von der Quirion Bank, Martin Daudt. Martin, ich grüße dich. Hallo.
Hallo Thorsten.
Vielleicht kurz vorneweg, bevor wir auf den KI-Finanzberater im Detail zu sprechen kommen. Was macht Quirion ganz genau? Was seid ihr für ein Typ Geldhaus Bank?
Quirion ist ein digitaler Vermögensverwalter. Wir sind die Tochter einer Privatbank, der Quirion Privatbank. Wir kümmern uns sozusagen in der Vermögensverwaltung um kleinere Kunden in Anführungsstrichen. Das heißt, bei uns kann man ab 0 Euro investieren, Sparpläne anlegen, Kinderkonten anlegen, bis hin zu großen Vermögen. Und die managen wir über ETF-basierte Geldanlagen. Rein ETF, kostengünstig und auch entsprechend, wie soll ich sagen, ja, den entsprechenden Kapitalmärkten angepasst.
Und da lasst ihr euch jetzt von KI unterstützen sozusagen, also QAI, also Q.AI heißt euer Produkt, so nenne ich das jetzt mal, eure Technologie. Was steckt dahinter?
Also QAI steht für Q-Quirion oder entsprechend Q-Group und AI soll natürlich ausdrücken, es geht um KI. Tatsächlich ist das ein digitaler Finanzberater, der soll im Internet für uns Kompetenz zeigen. Ziel ist es, dass einfach junge Menschen vor allem, wir wissen ja, dass 75% junger Menschen keine Ahnung von Geld in Deutschland haben, außer es auszugeben vielleicht, aber nicht wissen, wie man das eigentlich dann auch für sich, für die Altersvorsorge und so weiter aufbaut, was ja wichtig ist. Und hier wollen wir einfach mal einen Punkt setzen und sagen, moderne Technologie wird genutzt oder wird gerne genutzt, vor allem von jungen Menschen. Lass uns mit KI-Systemen anfangen zu arbeiten, damit die ihre ganzen Wissensfragen mal absetzen können und vernünftige Antworten kriegen, für die wir auch von der Qualität her gerade stehen.
Okay, das ist ja ein spannender Punkt. Also, ihr macht eine Kontrolle und lasst die Maschine nicht im Internet nach Infos fuhrwerken und dann mal gucken, was passiert.
Absolut. Das darf man übrigens auch nicht aus meiner Sicht, sondern es ist tatsächlich so, dass wir Welten verbinden. Wir verbinden zum einen die Welt des Wissens aus unserem Haus. Wir haben ja ein umfangreiches Anlagemanagement und Vermögensmanagement, White Papers. Wir haben eine Anlagestrategie und Philosophie, die ganz einfach am Ende des Tages ist, keiner schlägt den Markt. Deswegen investieren wir alle die Gelder in die ETFs. Und das kombinieren wir sozusagen mit einem Sprachdialogsystem. Das sind diese berühmten LLMs, Large Language Models. Da bedienen wir uns einem Marktführer, ChatGPT, 4o. Ich denke, ist kein Geheimnis. Da gibt es ja nur 3 oder 4 große, die man nutzen kann. Und dann haben wir natürlich schon einen kuratierten Internetteil, so nennt man das. Das zusammen ist quasi die Quelle des Wissens und des Sprachwissens und der Sprachfähigkeit. Und daraus steuern wir sozusagen die Informationen oder holt sich die KI, so muss man es ja sagen, die entsprechenden Informationen.
Und ihr Job ist, Entscheidungen vorzubereiten, nicht zu treffen.
Korrekt. Also wir sprechen jetzt hier von einer Endkundenanwendung, von einem Menschen, der sagt, ich sitze vor diesem Bot und habe Fragen. Jetzt noch mit textueller Eingabe, später natürlich auch mit Sprachdialogeingabe. Das wird natürlich dann eine ganz heiße Nummer, weil Sprachdialog ist ja noch mal einfacher. Das heißt, ich spreche oder ich texte mit dem Bot oder prompte, wie man das heutzutage so nennt, und man kann anfangen, so Fragen zu stellen. Also der fragt einen natürlich, das ist ganz wichtig zu wissen, das ist was anderes als ChatGPT in reiner Form, sondern hier kommt der Bot und fragt, was hast du denn eigentlich für Interessen? Was möchtest du über Geldanlagen wissen, zum Beispiel? Und dann sagt der Nutzer schon, ja, mich interessiert langfristige Geldanlage. Dann fragt er, wie heißt du denn eigentlich und so weiter und wie alt bist du und was möchtest du, wie viel Geld hast du, wie viel Geld wirst du mal haben, wirst du monatlich sparen, hast du einmal an. Das verzweigt sich dann tatsächlich in einen Dialog und wir können hinterher natürlich immer steuern und sagen, wann ist dieser Dialog zu Ende, weil wir wollen natürlich Misuse sozusagen unterbinden. Wir wollen wirklich Interessierte haben, die ihr Wissen anreichern wollen und das bieten wir ihnen dann mit dem Bot im Dialog.
Welche Rolle spielen denn dann noch menschliche Berater oder Beraterinnen? Sind die irgendwann mehr oder weniger überflüssig?
Natürlich nicht. Die sind nicht nur überflüssig, die braucht man vor allem in hochwertigen Kundenbeziehungen. Man darf nicht vergessen, man spricht ja mit einer anonymen Maschine, so nenne ich es jetzt einfach mal. Wenn man das mal hochprojiziert für die nächsten 5 oder 10 Jahre, was da passieren kann, und wenn man sich unseren Bot mal anschaut, was der heute schon kann, nach 2, 3 Jahren sage ich mal, des Hypes, den es ja um die KI, die Large Language Models und so weiter gibt, dann muss man schon sagen, da ist man baff erstaunt. Und die Berater werden dann nicht überflüssig, wenn sie Mehrwert bieten am Kunden, wenn sie Qualität bieten am Kunden. Ich kann mir schon vorstellen, dass vor allem die verkaufsorientierten Bankberater, und die gibt es tausendfach, schon ersetzt werden können durch solche Bots. Aber ein Berater, der tatsächlich qualitativ mit einem Kunden arbeitet, wie unsere Vermögensberater in den Niederlassungen, die dann ganz andere Bedarfe noch erfragen müssen, die werden durch solche Bots sicherlich nicht ersetzt werden können. Aber der Standard, ich glaube, in ein paar Jahren werden sich da einige umsehen müssen, die werden durch eine Maschine ersetzt.
Vielleicht noch auch zur Abgrenzung wichtig. Es gibt ja die sogenannten Robo-Advisor. Was ist der Unterschied zwischen QAI und das, wofür steht, und eben diesen Robo-Advisern? Oder ist das dann fast dasselbe inzwischen? Oder wie ist genau die Abgrenzung?
Ja, es ist tatsächlich ein bisschen, wenn ich so sagen darf, auch von den Journalisten etwas misleading dargestellt worden in der Historie der Robo-Advisor. Robo-Advisor gibt es seit 10 Jahren. Wir sind der älteste in Deutschland. Und der Begriff wurde geprägt, also wir haben immer von digitaler Vermögensverwaltung gesprochen, aber das ist natürlich ein bisschen komplexer vom Begriff her. Robo-Advisor sagt eigentlich, dass man von einem Roboter im Onboarding systemisch durch Fragen geführt wird, die dann dazu münden, dass der Roboter einen Anlagevorschlag gestalten kann. Das sind aber natürlich alles strukturierte, vorgedachte Musterportfolios aus einem Vermögensmanagement heraus, aus intelligenten Menschen heraus, die sagen, das ist unsere Philosophie. Und wenn du diese Risikoklasse hast und diesen Anlagehorizont und diese Menge von Geld und diese Wünsche dafür, dann ist genau dieses Portfolio im Standard für dich wichtig. Das ist Robo-Advice. Diese regelbasierten Systeme, die diese Fragen managen, das ist eine ganz einfache Art von KI. Das kann man tatsächlich in die KI zählen, aber das ist so die primitivste Art, die es überhaupt gibt. Der QAI, das ist schon eine ganz andere Welt. Das ist tatsächlich ein teilweise selbstlernendes System, das durch Feedback auch lernt. Man kann da auch Feedback eingeben und dergleichen. Wenn es einem nicht gefallen hat, dann lernt er, dann informiert er uns und dann muss er sich quasi neue Informationen besorgen. Und der fragt, der nimmt die Informationen auf, behält sie auch und bringt sie in einem Kontext wieder zusammen und zurück. Das ist tatsächlich menschenähnlich, was da passiert, außer dass er natürlich nicht laufen kann. Er ist halt nur im Internet. Also das ist schon ganz anderes Kaliber. Man kann sich vorstellen, dass man diese Technologie, die wir haben, auch irgendwann mal fürs Onboarding einsetzt. Warum nicht? Dann kann ich eben mit Sprache sagen, ich verdiene zu viel Geld, ich möchte das haben und so weiter. Das ist schon vorstellbar. Das heißt, wir suchen dann schon nach Wiederverwertungsmöglichkeiten für andere Tools und Prozesse in unserem Haus.
Ich kenne euren Gründer von der Quirinbank ja seit vielen, vielen Jahren und durfte mal beim Palmer interviewen und beim Abendessen beim langen Mal neben ihm sitzen. Er ist ja schon inspirierend. Deswegen wundert ihr es mich nicht, dass ihr als Familienunternehmen so oft vorne dran seid. Robert Weiser ja damals schon, wie gerade gesagt, und jetzt QAI seid ihr ja praktisch auch die erste Bank. Seid ihr so risikofreudig? Seid ihr so, naja, traut ihr euch andere Dinge? Seid ihr schneller, weil familiärer? Wie kann man das begründen?
Also ich glaube, dass es müssen für sowas natürlich, wie soll man sagen, ein paar Punkte zusammenkommen. Das ist immer eine Konstellation und manchmal sind Konstellationen auch einmalig. Also wir haben ja früher Consors aufgebaut, wir kommen ja quasi aus diesem Direktgeschäft und aus diesem Brokerage, haben dann festgestellt, dass da viele Kunden viel Geld verlieren über die Jahre. 80% der Kunden verlieren Geld. Das ist irgendwann mal auch, kann man das statistisch feststellen, mit Zahlen. Und Karl, den du ja kennst, ist ein sehr innovativer Mensch, der schaut links und rechts, ist ein klassischer Unternehmer. Und der hat immer wieder tolle Ideen und Impulse. Und es braucht auch Leute wie uns beide hier in dem Raum oder andere drumherum, die sowas auch aufnehmen, umsetzen, mit eigener Erfahrung garnieren. Und so entstehen diese Themen bei uns. Es ist also tatsächlich weniger ein Innovationsprozess, würde man in Konzernen sagen. Sowas gibt es bei uns einfach nicht, sondern das entsteht im Denken, im Dialog, im Denken vor allem um die Kunden. Wir denken immer vom Kunden her, was können wir am Kunden machen? Denn wer am Kunden gut ist, hat die Chance, ein gutes Geschäft zu machen, auf gut Deutsch gesagt. Und Geschäft wollen wir natürlich auch machen.
Und der Mittelstand hängt ein bisschen hinterher beim Thema KI. Familienunternehmen sind etwas vorsichtiger. Ihr nicht, deswegen vielleicht auch ein bisschen vorbildhaft.
Also man braucht Mut und einfach auch einen gemeinsamen Willen zu sagen, lass uns da mal was definieren, was könnte denn das geben? Und ich glaube, da brauchst du natürlich auch junge Leute in so einem Team, die dann auch tatsächlich über Technologien Bescheid wissen, die ganz anders über Technologien und das Nutzungsverhalten nachdenken. Und ich kenne aber auch Mittelständler aus der Bauindustrie, die auch über KI nachdenken, aber dann machen es zum Beispiel die Söhne oder die Töchter. Und dieses Zusammenspiel muss man erlauben. Und ich glaube, das ist in einem Mittelstand echt wichtig und das ist auch eine Chance des Mittelstands.
Nun war wahrscheinlich der Weg bis zum fertigen Produkt, das jetzt gerade gelauncht wird in diesen Wochen, nicht immer unsteinig, oder? Also habt ihr auch was gelernt?
Also man muss mal ganz klar sagen, wir sind die Ersten, die jetzt sowas launchen und gemacht haben. Wir hatten am Anfang, als wir das Projekt gestartet haben, etwas, was eigentlich schlimm ist. Wir hatten keine Best Practice. Das heißt, wir wussten ja gar nicht, wo kann man Fehler machen? Wie kann man Fehler machen? Also es ist illusorisch zu glauben, man kann zu Microsoft gehen und sagen, erzählt mir mal, wie ChatGPT entstanden ist und so weiter. Das funktioniert nicht. Das heißt, wir haben, und das ist wieder Mittelstandsdenke, den Mut gehabt zu sagen, okay, dann lass uns Schritt für Schritt das gehen. Und wenn wir sehen, wir sind nicht erfolgreich, dann machen wir was anders. Auf gut Deutsch gesagt, ja, wir haben es im Griff. Wir müssen immer schauen, was haben wir für Chancen und für Risiken? Und so haben wir das gesamte System Schritt für Schritt entwickelt. Das waren immerhin mit Vordenken und den ersten Impulsen 13, 14 Monate. Und wir gehen aber auch jetzt tatsächlich punktuell und richtig live.
Ich würde zum Abschluss vielleicht noch ein anderes Fass aufmachen, das ich aber für ein sehr spannendes halte aus meiner Beobachtung und den vielen Gesprächen. Mittelständische Unternehmerinnen und Unternehmer tun ja immer mehr für ihre Beschäftigten. Ist ja auch gut so. Versicherungen sind auch bei den Retention-Maßnahmen, wie man es ja nennt, also naja, Vergütungsbestandteile flexibler Art, gerade voll im Kommen, ne? Betriebliche Altersvorsorge, betriebliche Krankenvorsorge, aber auch, naja, dieses große Loch zu nutzen, dass sich so viele Menschen mit Geldanlage, Altersvorsorge gar nicht so gut auskennen. Kann euer Impetus und auch eure Technologie da auch helfen? Also sozusagen über die B2B-Schiene, so nenne ich das jetzt mal.
100% richtig. Das ist eine Möglichkeit. Also wir konzentrieren uns jetzt natürlich erstmal ausschließlich auf den Endkunden, weil unsere Erfahrung ist ganz einfach so, es ist schwer aus dem Endkundendenken, also B2C, ein gutes B2B-Geschäft zu machen. Ich habe nur ein Herz, um es mal so zu sagen, und das Herz gehört meinen Endkunden. Und wenn ich jetzt einen B2B-Kunden, der ganz anders zu akquirieren ist und zu bedienen ist und so weiter, dann fängt man an, sehr stark zu individualisieren. Weil der eine Kunde will es ja so haben, der andere will es so. Und wenn man diesen Verlockungen erliegt, ist es das Ende des B2C-Geschäftes, weil auf B2B verdient man dann natürlich auch in Summe weniger und dann wird sich darauf konzentriert, dann verliert, also die Kunden merken das. Ich bin ein Kundenmensch seit 34 Jahren. Ich weiß, dass Kunden spüren, was ein Unternehmer tut. Über die Marke, über das Angebot, über die Tonalität, die Wertung, wie oft kriege ich eine Info, wie werde ich bedient. Und wenn das verloren geht, dann kann man das B2C-Geschäft abschreiben. Deswegen sagen wir wollen bei B2C bleiben. Wenn ein B2B-Partner käme, der sagt, wir wollen das haben für die Aufklärung in meinem Unternehmen, dann nimmt er einfach das, was wir heute im Internet haben. Das taugt genauso, der braucht keine Anpassungen und dann könnten wir uns das vorstellen.
Das war Martin Daud, CEO von Quirion, über das Thema QAI, also KI-Finanzberater. Ich habe persönlich sehr, sehr viel gelernt, Martin. Vielen Dank dir und alles Gute mit dem Start.
Vielen herzlichen Dank, Thorsten. Toi, toi, toi ebenso.
Das war Mittelstand Reloaded, der Podcast für KMU der DUB Unternehmermedien. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören und sage, bleiben Sie gesund und erfolgreich. Bis nächste Woche. Tschüss.